D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Donald Trump ist ein orangenes, sexuell belästigendes Monster. Das hat Comedian Amy Schumer am Wochenende in ihrem Programm auf der Bühne gesagt. Und zack, haben 200 Leute unter Protest den Raum verlassen. Man kann echt froh sein, wenn dieser Wahlkampf in 3 Wochen endlich vorbei ist. Es ist eine unfassbar aufgeladene Stimmung in den USA und die Leute haben anscheinend keinen Bock mehr, an einem Abend, der eigentlich lustig werden sollte, auch noch mit Politik belästigt zu werden. Es gibt viele Stars, die entweder Fans von Hillary Clinton oder Donald Trump sind. Welche Musiker die beiden unterstützen, darüber sprechen wir gleich hier in D-Radio Wissen. Außerdem Thema bei uns, Verena, ein bisschen Bi schadet nie.
Oh, was für ein Spruch.
Schrecklich, ja.
Erhöht deine Chancen auf ein One-Night-Stand um 100%, auch hat, glaube ich, Woody Allen mal gesagt. Ja, wir sprechen tatsächlich gleich darüber, dass es in einer aktuellen Untersuchung in Großbritannien sich gezeigt hat, dass mehr Menschen sagen, dass sie bisexuell sind als noch vor 3 Jahren.
Die Redaktion Konferenz am Dienstag. Mit im Studio ist Verena von Keitz.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Der US-Wahlkampf, der kostet Milliarden. Er läuft jetzt schon fast seit 1,5 Jahren und ohne Stars geht es natürlich auch nicht, die für oder gegen den einen oder die andere Kandidatin sich aussprechen. Mit Promis kann man nicht nur super für Fotos posieren, sondern im besten Fall ziehen die auch noch Wählerstimmen der Fans nach sich. Und da sind natürlich auch einige Musiker dabei. Wer die musikalischen Unterstützer von Hillary Clinton sind und, noch viel interessanter, die von Donald Trump, darüber sprechen wir mit Anke van der Weyer aus der D-Radio Wissen Musikredaktion. Grüß dich.
Hallo.
Anke, fangen wir bei Hillary Clinton an. Welche Musikstars hat die hinter sich?
Ja, die Frage ist tatsächlich da so ein bisschen, wen hat sie nicht hinter sich? Kanye West ist das mit Stronger. Dann haben wir noch Beyoncé. Formation heißt der Song. Und dann gibt es noch Katy Perry. Ja, Raw war das nochmal von Katy Perry. Und die Liste von Unterstützern von Hillary Clinton, die ist wirklich noch viel, viel länger. Auch stehen da unter anderem drauf Pharrell Williams, Morrissey und Lady Gaga. Diese Liste, die wäre wirklich ellenlang, wenn wir das komplett aufzählen. Der Soundtrack von Clintons Unterstützern, der ist auf jeden Fall so eine Mischung aus den angesagtesten Popstars und einigen Indie-Künstlern. Und der würde vor allen Dingen auch aus weißen und aus schwarzen Musikern bestehen.
Ja, und wie sieht jetzt der Soundtrack der Unterstützer von Donald Trump aus?
Ja, das ist so eine Mischung aus Country, White Trash und versprengten Gestalten, wenn man es mal so ganz nett ausdrückt, ja. Unter anderem ist da Country-Sängerin Loretta Lynn dabei.
Schön. Naja.
Ja, also wir kennen jetzt Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter heißt der Song, nicht so, aber in den USA ist sie bekannter. Die Frau ist wirklich eine Country-Legende. Vor allen Dingen in den 60ern und den 70ern hat die große Erfolge gefeiert mit Songs eben wie Coal Miner's Daughter. Und sie sagt über Trump, dass er für sie der Einzige ist, der die USA wieder umkrempeln kann. Ja, Loretta Lynn, ne, die klingt jetzt eher so bieder bis entspannt. Es gibt aber auch so ein paar lautere Musiker unter den Trump-Supportern. Kennen wir alle Kiss mit I Was Made For Loving You und Gründungsmitglied von Kiss, das ist Gene Simmons und der turnt da schwarz-weiß geschminkt bei Kiss rum. Er singt und er spielt Bass. Ja, und Gene Simmons, der kennt Trump nicht nur schon seit längerem, er sagt auch über Donald Trump, dass Trump zwar einige gemeine und schlimme Dinge gesagt hat, er erkennt aber auch an, dass man bei Trump eben einfach sieht, was man bekommt. Und dass Trump deswegen gut fürs politische System ist, weil er Menschen anspricht, die die Nase voll von Political Correctness haben. Mhm. Das ist jetzt von der Argumentationslinie her nicht so mega nachvollziehbar, aber es geht noch ein bisschen wirrer.
Oh, was heißt das und um wen geht's da?
Es geht um eine Rapperin, um Azealia Banks. Ja, 212 heißt der Song und Azealia Banks, die galt irgendwann mal so ein bisschen als cooles Girl, mit dem musikmäßig echt was hätte gehen können. Leider hat sie das aber, muss man sagen, komplett selbst versaut, auch indem sie immer wieder sich mit Musikern angelegt hat. Und bei Twitter, da ist sie durch rassistische und homophobe Kommentare negativ aufgefallen. Und über ihre Meinung zu Donald Trump, da hat sie bei Twitter wirklich eine Art Stream of Consciousness rausgehauen. Ja, los ging's mit dem Kommentar. Nur weil Hillary Clinton und Bernie Sanders nette Dinge über Minderheiten sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie das auch so meinen. Mhm. Weiter ging's dann mit, dieses Land ist voll mit Scheiße, also sollte auch ein Stück Scheiße ins Weiße Haus. Mhm. Der logische Schluss daraus, Donald Trump ist genauso böse wie Amerika. Und damit Amerika weiter klarkommt, braucht es Trump. Falls da überhaupt noch irgendwer folgen kann, Azealia Banks wird Donald Trump wählen.
Würde man aus den musikalischen Unterstützern von Donald Trump einen Soundtrack machen, es wäre eine Mischung aus Country, Kiss und einer abgedrehten Rapperin mit gelegentlichen Twitter-Eskapaden. Der Soundtrack aus den Musikern, die Hillary Clinton unterstützen, wäre eine Mischung aus quasi allen anderen Popstars, gespickt mit ein paar Indie-Perlen. Dankeschön, Anke.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein Auto von Apple. Es waren bisher immer nur Gerüchte. Es war klar, Apple hatte einige Leute angeworben, die sich mit Autobau auskennen und deswegen hieß es dann, oh, Apple baut da an so einem Auto rum. Aber inzwischen ist nicht mehr so klar, ob dieses geheimnisvolle Apple Car tatsächlich irgendwann über die Straßen rollen wird. Also ein selbstfahrendes Auto, das den Konkurrenten Tesla und Google und Co. davonfahren sollte. Verena, wer tritt da auf die Bremse bei Apple?
Es scheint so, dass Apple selber da auf die Bremse tritt. Es gibt ja schon seit einiger Zeit Informationen über Querelen bei dem Projekt. Und jetzt scheint es so zu sein, dass sich Apple erstmal mehr konzentrieren will auf die Entwicklung der Software für autonomes Fahren, wo man auch denken könnte, ja, es ist vielleicht eine gute Idee. Und dann später zu entscheiden, ob der Konzern jetzt selber auch noch ein Auto dann dazu baut, in dem die Software eingesetzt wird, oder ob er sich zusammentut mit einem Autohersteller, der das vielleicht auch besser kann. Das berichtet jedenfalls der Finanzdienst Bloomberg.
Ja, da gab es ja immer Gerüchte, ne, in letzter Zeit, wer das sein könnte. McLaren war da im Gespräch.
Ja, genau. Es gab auch einige andere. Das waren aber vorrangig Spekulationen. Jetzt kommt noch die Info von Bloomberg dazu, dass es wohl ziemlich heftige Umstrukturierungen in der Entwicklungsabteilung gibt von dem Projekt Titan. So wie wird das Apple Car ja ganz intern genannt. Also von den eigentlich 1000 Mitarbeitern, die da mal angefangen haben, sind wohl in der letzten Zeit wirklich mehrere hundert in andere Abteilungen versetzt worden oder auch gekündigt worden. Kommentieren wollte das bei Apple aber erstmal niemand.
Natürlich, wie immer. In einer Woche hören wir dann wieder was von dem Unternehmen. Es werden nämlich die ersten Verkaufszahlen des neuen iPhone 7 erwartet, wenn dann Apple seine neuen Quartalszahlen vorlegt. Aber das Apple Car wird wahrscheinlich erstmal nicht fahren. Bauen nur noch an der Software. Danke, Verena.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben dieser Tage schon auf die Kriegsgebiete in Syrien und im Nordirak geschaut. Jetzt gehen wir noch weiter südlich in den Jemen. Die UN haben eine dreitägige Feuerpause für den vom Bürgerkrieg zerrütteten Jemen angekündigt. Die Kriegsparteien, die hätten sich darauf geeinigt, die Waffen ab Mittwochabend kurz vor Mitternacht 72 Stunden lang schweigen zu lassen. In dieser Zeit sollten vor allem humanitäre Hilfsgüter an Zivilisten geliefert werden. Wie sieht die Situation im Jemen momentan generell aus? Wie geht es der Bevölkerung? Wie viel humanitäre Hilfe kommt da überhaupt an? Carsten Kühntop in Kairo, der Krieg dauert schon 2 Jahre an im Jemen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wer kämpft denn im Jemen eigentlich gegen wen? Welche Gruppen mischen da in diesem Krieg mit?
Das ist ein Konflikt, der zurückgeht auf die Wirren des arabischen Frühlings. Abid Rabo Mansour Hadi wurde damals Präsident, hat sich aber sehr schnell als unfähig herausgestellt, ein Mann, der die Wirtschaft nicht in den Schwung bekommen hat. Und dann haben die Houthi-Rebellen 2014 die Hauptstadt Sanaa überrannt und haben Hadi vertrieben. Und dann sind im vergangenen März 2015 die Saudis auf den Plan getreten, haben eine internationale Militärkoalition geschmiedet und die versucht seitdem mit vor allen Dingen Luftschlägen die Houthi-Rebellen aus der Hauptstadt und aus anderen Landesteilen wieder zurückzudrängen, zu vertreiben, damit Abid Rabo Mansour Hadi, der ja nach wie vor der international anerkannte Präsident ist, wieder sein Amt ausüben kann.
Betrifft das das ganze Land oder gibt es Regionen, in denen kein Krieg herrscht?
Es gibt sicherlich Regionen, in denen kein Krieg herrscht, die weit vom Schuss sind, die vielleicht auch nicht sehr dicht besiedelt dann sind, wo die Bevölkerung jeweils ganz homogenes sozusagen. Es gibt aber weite Landesteile, die Krieg und Konflikt erlebt haben oder diesen Krieg nach wie vor erleben. Die Houthis haben mittlerweile, wie ich sagte, die Hauptstadt eingenommen. Sie beherrschen jetzt große Landesteile, vor allem im Norden und im Zentrum des Landes.
So, und im vergangenen Jahr, im Juni, gab es schon mal Friedensgespräche. Allerdings konnte damals keine Feuerpause vereinbart werden. Gibt diese angekündigte Waffenruhe jetzt Hoffnung, dass sich was ändert in dem Land zum Guten hin?
Also ich denke, dass das viele im Kopf haben. Das hat der amerikanische Außenminister Kerry am Wochenende ganz klar als sein Ziel genannt, dass man also jetzt erst eine Feuerpause macht und dass man dann dadurch in Verhandlungen wieder einsteigen kann. Das Ziel zuallererst ist es aber vor allen Dingen, Hilfsgüter zu den Menschen zu bringen, denn denen geht es nach den Jahren dieses Bürgerkriegs doch sehr schlecht.
Deine Einschätzung, was kann diese dreitägige Feuerpause maximal leisten?
Die Hoffnung wäre natürlich wirklich zunächst mal, dass man den Menschen hilft. Man muss sich vorstellen, seit die Saudis im März 2015 eingestiegen sind, sind mehr als 4000 Zivilisten getötet worden, 7200 wurden verletzt. Das sind Zahlen der Vereinten Nationen. Von den insgesamt 26 Millionen Jemeniten sind 3 Millionen auf der Flucht, also mehr als jeder Zehnte. Und der Jemen, das war schon früher eines der ärmsten Länder der arabischen Welt. Da gab es schon immer Probleme mit Fehlernährung, mit Mangelernährung. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass viele Menschen hungern. Also das ist jetzt erstmal das Wichtigste sozusagen. Meine Hoffnung ist in der Tat, dass aber jetzt alle Konfliktparteien langsam begriffen haben müssten, dass man diesen Konflikt nicht mit militärischen Mitteln beenden kann, sondern dass man wirklich einen politischen Ausweg finden muss. Die Houthi-Rebellen zum einen haben hoffentlich gelernt, dass die sunnitischen Stämme von ihnen, das sind vereinfacht gesagt Schiiten, die Houthis nicht regiert werden möchten. Und andersrum haben die Saudis, glaube ich, auch begriffen, mit den Luftschlägen kommen sie den Houthis letztlich nicht bei.
Warum ist das eigentlich so, dass wir von diesem Konflikt, wenn nur so am Rand mitbekommen? Wir wissen, da ist Krieg, aber das Hauptaugenmerk ist doch eher auf Syrien und dem Irak.
Ja, das ist richtig, weil es in Syrien natürlich noch mal schlimmer wieder ist. Also dort ist ja mittlerweile jeder Zweite im Land auf der Flucht. Und wir reden da über mittlerweile ja bestimmt 500.000 Tote. Aber auch der jemenitische Bürgerkrieg in den letzten Jahren war ein ganz besonders schlimmer. Beide Seiten haben sich dann nichts geschenkt. Beide Seiten haben sehr wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen. Deshalb ist es natürlich gut, dass wir jetzt da mal wieder hinschauen und uns daran erinnern, auch da in diesem Teil der arabischen Welt brennt es gerade.
Die Radio Wissen Cori Carsten Kühntop über die Feuerpause im Jemen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Lesbisch, schwul, bisexuell, transgender. Über verschiedene sexuelle Identitäten zu sprechen, das ist für uns heute ganz normal. Das ist Alltag, auch hier in D-Radio Wissen. Dazu passt eigentlich ganz gut, was jetzt eine Befragung der Briten durch das Amt für nationale Statistik ergeben hat. Verena von Keitz aus dem Team, du hast dir die Zahlen angeschaut. Sind jetzt viel mehr Leute in UK gay und lesbian oder was ist das Besondere?
Auf jeden Fall sagen mehr Leute, dass sie bisexuell sind. Die aktuellen Zahlen sind aus dem letzten Jahr. Da sagen 45% mehr Menschen als 2012, dass sie bi sind. Das heißt, nicht 45% der Menschen sind bi, aber also damals waren es 230.000, diesmal sind es 334.000. Das heißt, das ist eine deutliche Erhöhung. Aber du merkst schon, es sind jetzt keine gewaltigen absoluten Zahlen. Insgesamt geben tatsächlich nicht sehr viele der Befragten an, lesbisch, schwul oder bisexuell zu sein. So lautet halt die Frage. Nur insgesamt 1,7% der Befragten.
Das klingt ja wirklich nicht nach viel.
Nee, das ist halt wieder mal der Durchschnitt bezogen auf die Gesamtzahl der Befragten. Wenn du es jetzt aufdröselst nach Alter, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Je jünger die Befragten sind, umso mehr sagen dann, sie sind lesbisch, schwul oder bi. Und unter den 16- bis 24-Jährigen sind das tatsächlich 3,3% insgesamt. Und okay, besonders spannend, in dieser Altersgruppe geben diesmal mehr Leute an, dass sie bi sind, als lesbisch oder schwul. Das gab es vorher noch nicht.
Gibt es dafür eine Erklärung, warum gerade die Zahl, also die Zahl der Bisexuellen steigt?
Ich habe darüber gesprochen mit Friederike Wenzlaff. Sie ist Sexualforscherin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Und sie sagt erstmal, wenn man sich so Langzeitstudien zu dem Thema anguckt, dass sich dann der Anteil derjenigen, die sich als bisexuell sehen, eigentlich nicht großartig verändert hat und eigentlich auch hier in Deutschland ziemlich konstant bei unter 5% liegt. Wobei Frauen es ein bisschen öfter angeben als Männer. Das ist übrigens auch in der britischen Befragung so. Und Friederike Wenzlaff meint aber auch, dass bei diesen Selbstzuordnungen durchaus eben eben es auch einen Einfluss von außen geben könnte, der eine Rolle spielt.
Diese Veränderung jetzt in den letzten Jahren ist vom Gefühl her, würde ich sagen, eher was, was mit einer modischen Erscheinung und einem ich identifiziere mich so oder ich möchte mich nicht festlegen oder vielleicht auch so einem medialen Phänomen zu tun hat. Immer mal wieder gibt es so Schwünge in den Medien, wo es also heißt, Design ist schick oder das ist hip. Das ist aber sozusagen eher auf einer Ebene, die nichts mit dem wirklichen Begehren zu tun hat.
Also Modeerscheinung, mediales Phänomen. Wie kriegt man das denn raus? Wie kann man das rausbekommen?
Also wenn du rauskriegen willst, ob jemand sozusagen sich selber als bisexuell identifiziert oder ob er es wirklich ist, das ist irgendwie total kompliziert. Es gibt in der Sexualforschung Untersuchungen, bei der die körperlichen Reaktionen tatsächlich gemessen werden auf entsprechende Reize. Und die zeigen dann manchmal auch Ergebnisse, die nicht unbedingt zu dem passen, was jemand selber fühlt, der zum Beispiel als sexuelle Orientierung was anderes angegeben hat.
Da gibt es unterschiedliche Untersuchungen zu, die dann sowas wie genitale Erregungsmessungen nehmen. Aber dann ist auch die Frage, was hat man, wenn man sagt, ein Mann reagiert auf Männer und Frauen und ein anderer Mann, der sich als bisexuell identifiziert, der reagiert nur auf Männer zum Beispiel. Also ist der dann noch bisexuell oder nicht? Das ist das, was ich meinte, wenn man über sexuelle Orientierung spricht. Es ist oft schwierig zu trennen, worüber eigentlich gesprochen wird. Und es geht sehr durcheinander oft.
Ja, und die Möglichkeiten, sich selbst irgendwie einzuordnen, die werden ja auch nicht weniger. Ne? Von Miley Cyrus wissen wir inzwischen, dass sie pansexuell ist. Also, dass es ja völlig Schnuppe ist, welches Geschlecht jemand hat. Männlich, weiblich, trans, inter. Sie verliebt sich einfach in einen Menschen. Also dagegen scheint Bi ja fast schon spießig zu sein. Ne?
Ja, wobei ich mir wirklich die Frage stelle, was ist daran so viel anders als am Bi-Sein? Müsste man vielleicht erstmal klären, ob jemand, der bisexuell ist, dann auch wirklich nur mit biologischen Frauen und Männern ins Bett geht und nicht doch vielleicht auch mit einer Transfrau oder mit einem Transmann. Und auch Friederike Wenzlaff sieht in dieser neuen Kategorie des Pansexuellen eher keine sexuelle Revolution.
Diese Pansexualität ist, glaube ich, nochmal so ein Versuch, sich ein bisschen moderner wieder zu präsentieren und auch halt nicht-binäre Menschen mit einzubeziehen und nicht auszuschließen. Ich würde sagen, das ist eher ein politischer Begriff auch.
Laut einer englischen Studie hat die Zahl der Bisexuellen ziemlich zugenommen. Besonders Leute zwischen 16 und 24 Jahren ordnen sich da mittlerweile oft ein.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Laute Bässe, mehrere Dancefloors, Wodka, Red Bull, Geruch/Gestank liegt in der Luft und viele Menschen, die durch künstlichen Nebel und flackerndes Licht tanzen. Das war die Großraumdisco. Und wir sagen ganz bewusst heute Abend, war die Großraumdisco, denn die Zeit der Großraumdissen ist vorbei. Dabei erinnere ich mich eigentlich ganz gerne zurück an Schaumpartys in der Bonner Biskuithalle oder die revolutionäre Laserlightshow im Tarmcenter in Bochum. Wow. Ausschluss vorbei. In den vergangenen 10 Jahren mussten laut Statistischem Bundesamt in Deutschland über 400 Diskotheken dicht machen. Viele andere kämpfen ums Überleben. Und wir fragen uns, warum ist das so? Hat sich unsere Reporterin Julia Möckel auch gefragt. Eigentlich ist doch nicht alles schlecht, oder?
I can't get no sleep.
Laut Gedränge, Gequetsche.
Anstrengend irgendwie.
Ich war mit 16 das letzte Mal in der Großraumdisco.
Das war dann immer so eine große Aktion. Man hat sich getroffen und vorgeglüht.
Und dann haben wir uns schick gemacht, High Heels und Kleider und so. Und dann sind wir in die Großraumdisco gefahren.
Ja, die Großraumdisco. Jeder kennt sie irgendwie, also von früher. Heute?
Furchtbar.
Nee, das ist nix.
Nicht so meine Mucke.
I can't get no sleep.
Großraumdisco ist out. Das merkt auch Rudolf Diener schon seit einer Weile. Der Betreiber des Palazzo, einer Diskothek in Pahlen, Schleswig-Holstein.
Noch vor 10 Jahren hatte man zumindest in den dunklen Monaten immer einen Schnitt zwischen 800 und 1500 Leuten.
Heute freut sich Rudolf Diener, wenn 400 bis 700 Leute auf der Tanzfläche sind, also die Hälfte.
In den Sommermonaten, gerade hier mehr oder weniger auf dem Land, nicht in den großen Metropolen, da macht man dann auch in Anführungsstrichen Sommerpause, weil die Kosten sind explodiert und die Einnahmen stehen da nicht entgegen. Also kann man, da braucht man auch noch nicht gegenschießen.
Rudolf Diener, schon seit Anfang der 80er im Geschäft, macht sich nichts vor. Die Großraumdiskothek ist tot. Er hat deshalb sein Konzept angepasst, macht am Wochenende eben nur noch den einen kleinen Floor auf und nutzt die große Halle eher für spezielle Events oder Konzerte.
Also ich glaube, der Trend geht einfach zum Individuellen hin. Also alle wollen sich selbst verwirklichen. Das sieht man ja auch an den ganzen Craft Beer Stores oder Mini-Cafés. Also das ist so ein kollektives, wir haben keinen Bock mehr auf so eine Massenabfertigung ist.
Genau das sagt auch der Jugendkulturforscher Matthias Rohrer. Großraumdisco ist Mainstream. Ein DJ, eine Party für viele. Das passt nicht mehr in unsere heutige Zeit, in der wir alle ganz genau wissen, was wir wollen und sehr spezielle Interessen haben. Klar, Interessen waren immer schon verschieden, aber heute gibt es auch die passenden Angebote, erklärt Matthias Rohrer.
Der problematischste Bereich ist hier auf alle Fälle sozusagen der musikalische Bereich. Ja. Also dass Jugendliche einfach immer gezielter nach Angeboten suchen, wo sie die Musik hören können, die sie hören wollen und die Leute treffen können, die sie treffen wollen.
Man hört ja jetzt in den Charts ja auch immer mehr Singer-Songwriter und nicht mehr nur Jean-Paul.
Nix gegen Jean-Paul, aber es gibt halt schon auch viel andere gute Musik. Und zwar nur einen Klick weiter.
Also das Internet spielt auf alle Fälle mit rein, weil das sozusagen dieser Zugangspunkt ist für Jugendliche auf der ganzen Welt, ein ganz breites Jugendkulturangebot auch konsumieren zu können.
Und im oder übers Netz informieren wir uns nicht nur und suchen uns unsere kleine Special-Interest-Nische, wir verabreden uns auch zu kleineren oder größeren Partys über WhatsApp, Facebook. Aber dieses Internet ist jetzt auch nicht allein schuld daran, dass die Großraumdisco langsam aber sicher ausstirbt. Eines ihrer größten Probleme ist laut Jugendkulturforscher Matthias Rohrer, sie steht zu oft in eher ländlichen Gegenden.
Und wenn man sich da die demografische Entwicklung anschaut, dann bricht einfach sozusagen auch ein wesentlicher Teil des potenziellen Publikums weg. Es ist immer so, dass immer mehr junge Menschen, sobald sie können, sozusagen in die Stadt fliehen. Und das Zweite ist, dass wir eine gesteigerte Mobilität feststellen.
Heißt, statt jedes Wochenende in der Großraumdisse abzuhängen, fahren wir heute lieber einmal im Monat in die nächste große Stadt zum Feiern. Oder auf ein Festival oder ein Konzert, das zwar vielleicht weit weg ist, aber eben genau unseren Musikgeschmack trifft. Also, liebe Großraumdiskothek, Zeit Tschüss zu sagen. Aber mach dir nichts draus. Du verschwindest nicht so ganz, weil die Musik, die damals in deiner Hochzeit, Mitte der 90er, in deinen großen Hallen lief, die zumindest ist irgendwie nicht tot zu kriegen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn die Polizei große Mengen von illegalem Stoff sichergestellt hat, so Kokain, Heroin, sonstige Drogen, dann lesen wir oft in den Meldungen, dass das Zeug dann vernichtet wird. Ne? An Recycling denkt man da eher nicht so. In einem aktuellen Fall von gepanschtem Wodka ist das ganz anders, Verena. Ne?
Ja, denn übermorgen werden in der Nähe von Osnabrück im schönen Bramsche in einem Recyclingzentrum 10.000 Flaschen von gepanschtem Wodka vernichtet. Und diesmal denkt der Zoll aber eben umweltfreundlich und will das Glas, in dem die Flaschen alle drin sind, der Wiederverwertung zuführen.
Also nicht mit so einer Raupe drüber und alles platt machen, sondern das heißt, die kippen den ganzen Wodka aus, schmeißen die Flaschen dann ordentlich in den Glascontainer.
Das wäre auch mal eine Arbeit, ne? Nee, es geht viel einfacher. Die Flaschen werden mit Inhalt zerschreddert. Der flüssige Anteil, also der Wodka, wird dann verbrannt und das zerschredderte Glas wird dann wiederverwertet. Also wenn dich das interessiert, Medien sind übrigens eingeladen, sich das Ganze anzugucken am Donnerstag.
Ich habe keine Zeit leider. Nein, ich hab keine Zeit. Aber warum ist der Wodka überhaupt beschlagnahmt worden?
Der ist illegal hergestellt worden, aus Industrie- und Methylalkohol gebrannt worden und hat deshalb den Grenzwert von Methanol, das ist ja dieser Stoff, den man öfter mal in selbstgebrannten Alkohol findet, der giftig ist und blind machen kann, sogar tödlich sein kann. Dieser Grenzwert wurde um 300-fache Menge überschritten. Deswegen wurde das Zeug aus dem Verkehr gezogen. Gab es wohl aber vorher auch wirklich ein umfangreiches Ermittlungsverfahren in Duisburg und Essen, bei dem die Flaschen dann sichergestellt wurden. Jetzt kommen sie eben nach Osnabrück, Bramsche und werden recycelt.
Viel zu schade für den Müll. Sind die Flaschen zumindest von beschlagnahmtem Wodka und deshalb werden sie jetzt brav wiederverwertet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute zwei doch überraschende Meldungen, die Russland betreffen. Einmal die Info, dass schon morgen Wladimir Putin nach Berlin kommen wird und dort unter anderem Angela Merkel trifft. Und heute Vormittag hat außerdem das russische Verteidigungsministerium gesagt, Russland und Syrien hätten ihre Luftangriffe auf Aleppo unterbrochen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Hermann Krause in Moskau. Der russische Regierung wird vorgeworfen, in den vergangenen Monaten wirklich diese Luftangriffe in Aleppo heftig unterstützt zu haben. Sie wird heftig kritisiert. Hat man darauf in Moskau jetzt reagiert oder was steckt dahinter, hinter dieser Pause bei den Luftangriffen?
Ja, das mag möglicherweise sein, aber es ist natürlich auch ein Zeichen an den Gipfel, der morgen in Berlin stattfindet. Denn morgen treffen sich ja Angela Merkel und Wladimir Putin zusammen mit dem französischen Präsidenten Hollande und dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko im sogenannten Normandie-Format. Und man hat diesen Zeitpunkt, also der Kreml hat diesen Zeitpunkt ganz bewusst gewählt. So kommt Putin seinen Kritikern entgegen, die ja sagen, es muss eine Feuerpause in Aleppo geben. Es muss ein vorläufiges Einstellen der schweren oder überhaupt der Bombardierungen geben. Und das ist natürlich etwas, was dann Putin auch bei den Gesprächen, die er morgen in Berlin führen wird, seinen Kritikern entgegenhalten kann.
Und wie reagieren die? Gibt es schon Reaktionen auf die Ankündigung, die Luftangriffe auf Aleppo zu unterbrechen?
Ja, es gibt einige Politiker, die gesagt haben, das ist sehr zu begrüßen. Außenminister Steinmeier hat gesagt, das ist der richtige Weg. Aber die Feuerpause müsste länger dauern. Sie soll ja nur bis Donnerstag 16 Uhr dauern. Die Forderung des Westens ist, dass sie mindestens eine Woche dauern soll, damit auch entsprechende Hilfskonvois und auch mit entsprechende Lazarette mit Ärzten und dergleichen in die Stadt kommen können, um dort die noch bestehenden Krankenhäuser oder Hospitäler zu unterstützen.
Vielleicht sollte man dann Putin eine Woche in Berlin behalten, ihn als Gast behalten, dass die Luftangriffe für eine Woche unterbrochen sind. Was schätzt du, wann die wieder losgehen könnten?
Ja, wenn die Russen sagen, der Donnerstag 18 Uhr dann oder 16 Uhr, dann wird das so sein. Also da glaube ich, dass der Kreml nicht mit sich reden lassen wird. Ich denke, das ist ein eindeutig verkündeter Zeitraum.
Wird bei dem Besuch in Berlin Aleppo auch ein Thema sein oder geht es da wirklich nur, wie angekündigt, um den Konflikt in der Ukraine?
Nein, es wird ein Thema sein. Angela Merkel hat das gesagt, man will mit Putin über Syrien sprechen. Aber das Problem ist, dass die russische Seite da sich nicht bewegt, sondern Russland sagt, diese Angriffe müssen durchgeführt werden, um die Terroristen zu bekämpfen. Aus russischer Sicht gibt es keine gemäßigte Opposition in Aleppo, sondern es gibt eigentlich nur Terroristen, die versuchen, Assad zu stürzen. Und aus dem Grunde werden diese Angriffe auch weitergehen und wird Russland seine Strategie dort nicht ändern. Russland will und auch die syrische Streitkräfte wollen Aleppo einnehmen und wollen Aleppo von Terroristen befreien, um dann einen weiteren Geländegewinn, um auf andere Städte Zugang zu haben. Also das ist ein wichtiger strategischer Punkt, den Russland unbedingt halten und bekommen will.
Und das Hauptthema dann trotzdem die Ukraine.
Ja, das Hauptthema wird die Ukraine sein, deshalb auch ja der ukrainische Präsident dort. Und dort gibt es ebenfalls keine Bewegung. Die Ukraine sagt, Russland erfüllt nicht die Verpflichtungen. Russland unterstützt weiterhin die Separatisten. Die Grenze ist in russischer Hand. Und Russland andererseits sagt wiederum, die Ukraine hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Es gibt keinen Sonderstatus für die Ostukraine, für das Gebiet. Es gibt keine Amnestie, auch eine ganz wichtige Voraussetzung, um dort Verhandlungen durchzuführen, um dort möglicherweise Wahlen abzuhalten und dergleichen. Also beide werfen sich vor, dass es nicht vorangeht. Das Einzige, was positiv zu vermerken ist, dass es in den letzten Tagen nicht mehr so heftige Gefechte gegeben hat wie in den Monaten davor.
ARD-Korrespondent Hermann Krause in Moskau. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Eine Notreparatur mit Eierschale hat in Neuseeland ein seltenes Küken gerettet. Spaziergänger hatten in der Natur ein Kiwi-Ei gefunden. Die Vögel gibt es nur in Neuseeland. Sie sind extrem selten geworden, weil eingeschleppte Katzen oder Wiesel fast alle Küken töten, die in der freien Wildbahn schlüpfen. Das gefundene Ei war stark beschädigt und eingedrückt, als die Finder es in eine Aufzuchtstation brachten. Dort bekam das Ei ein Pflaster aus Kiwi-Eischalen und das Küken überlebte. In Neuseeland leben heute noch etwa 60.000 Kiwis. Die braunen Vögel mit dem langen Schnabel sind ein Nationalsymbol des Inselstaates. Aber sie sind nicht die einzigen Vögel, die durch Katzen und Co. unter Druck geraten sind. Auch die neuseeländischen Bergpapageien, die Keas, stehen kurz vor dem Aussterben. Ähnlich wie Kiwis sind sie schlecht vorbereitet auf die Bedrohung durch eingeschleppte Räuber. Stell dir vor, es gibt endlich eine Elite-Uni und keiner geht hin. In Uganda können Studenten sich seit Anfang des Jahres am staatlichen Lyantonde Technical Institute einschreiben. Der Bau hat Milliarden gekostet. Die Landeszeitung Monitor berichtet aber, dass das Institut bisher nur wenige Studenten hat. Um genau zu sein, 17. Der Institutsleiter sieht den Grund dafür darin, dass die Zugangsbeschränkungen zu hoch sind. Die Studenten brauchen dafür bestimmte Zertifikate. Besser wäre es laut dem Leiter, wenn sie einfach nur 7 Jahre zur Schule gegangen sein müssten. Die Zeitung hat aber auch Anwohner befragt. Die meinten, es hätte zu wenig Werbung für das neue Institut gegeben. Viele wüssten gar nicht, was dieser hübsche Neubau eigentlich soll. Uganda hat immer noch ein großes Bildungsproblem. Erst letzten Monat ergab eine Studie, dass 8 von 10 Nachwuchs-Grundschullehrern weder vernünftig lesen konnten, noch Grundlagen in Mathe drauf hatten. Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Pfui. Da verlieren sie nämlich ihren Geschmack. Warum das so ist, haben Forscher aus den USA untersucht. Sie haben Tomaten eine Woche in den Kühlschrank gelegt und sie dann mit ungekühlten verglichen. Heraus kam, die gekühlten Tomaten schmeckten viel langweiliger, denn sie enthielten weniger flüchtige Aromastoffe. Die heißen so, weil sie durch die Stängelnarbe entweichen können und von der Frucht ständig nachproduziert werden müssen. Die Kühlung fährt laut den Forschern die biologischen Prozesse runter, mit denen die Tomaten ihr Aroma herstellen. Das hält sie zwar frisch, dadurch schmecken sie aber nach nichts. Wenn die Tomaten anschließend wieder auf 20 Grad erwärmt werden, wird die Produktion einiger Aromen wieder angeregt. Aber ganz kommt der Geschmack dadurch nie zurück.
D-Radio Wissen.
München, London, Barcelona. Es gibt viele Städte weltweit, bei denen nach Olympischen Spielen ein beliebtes Stadtviertel geblieben ist. Oft noch immer noch mit einem Stadion in der Nähe oder anderen Sportstätten in der Nachbarschaft. Immer wieder sieht man aber auch Bilder von ehemaligen Sportstätten, die sich ja selbst zerstört haben danach quasi, weil die Natur sie zurückerobert. Beispiel Sotschi. Ne? Im Olympischen Museum in Lausanne läuft gerade eine Ausstellung, die sich mit dem Bau von Stadien für Olympische Spiele beschäftigt. In dieser Ausstellung geht es um die Geschichte, aber es geht auch darum, was aus ehemaligen Stadien geworden ist und wie sie die Austragungsorte beeinflusst haben. Nikolaus Bernau ist freier Journalist und Architekturkritiker und hat sich die Ausstellung angeschaut, um das mal einordnen zu können. Erstmal lass uns mal klären, wer hinter dieser Ausstellung steckt.
Ja, im Grunde genommen das Internationale Olympische Komitee, also die Leute, die die Olympischen Spiele organisieren seit den ersten Spielen in den 1890er Jahren und die international inzwischen sehr scharf in der Kritik stehen, weil eben diese Spiele oft eine unglaubliche Verschwendung von Materialien sind, auch eine Verschwendung von Landschaft. Es werden halt riesige neue Stadien und Sportanlagen in bis dahin völlig unberührte Landschaften gewuchtet, kann man anders gar nicht sagen, oder ganze Städte völlig verändert, nur damit diese Olympischen Spiele stattfinden können. Und deswegen hat das IOC, so heißt dieses Gremium, beschlossen, wir machen eine schöne Ausstellung, die wir dann auch reisen lassen können, um zu werben dafür, dass Stadien doch eigentlich eine ganz tolle Sache sind.
Natürlich, aber das IOC, wenn die das finanzieren, dann ist diese Ausstellung nicht wirklich neutral.
Nein, sie ist überhaupt gar nicht neutral. Sie soll ganz klar machen, wenn ihr ein Stadion baut, dann habt ihr eine großartige Chance, eure Städte zu verändern. Und es gab halt Städte, die haben diese Chance nicht genutzt. Und wir, das IOC, achten jetzt darauf, dass das besser wird. Also der große Katastrophenfall für das IOC sind einmal die Stadt Montreal. Die hat vor inzwischen fast einem halben Jahrhundert ihre Olympischen Spiele gehabt. Und die haben bis vor ganz kurzer Zeit dafür bezahlen müssen, weil die damals so irre teuer waren und die Stadt völlig verschuldet wurde. Das heißt, die Stadt konnte zum Beispiel keine richtigen Schulen mehr bauen, sie konnte keine Schwimmbäder mehr unterhalten etc. Das heißt, die ganze Angelegenheit ist ziemlich nach hinten losgegangen. Der andere große Katastrophenfall ist Athen. In Athen haben die Spiele zwar grandios stattgefunden und es waren sehr erfolgreiche Spiele, aber danach hat man mit den Geländen überhaupt nichts gemacht. Das heißt, man hat heute ganz fantastische, große Sportarchitekturen, die niemand mehr benutzt. Das heißt, sie gehen kaputt. Und man steht in der näheren Umgebung der Stadt Athen plötzlich mitten auf der Wiese und sieht eine tolle Architektur und fragt sich, was passiert hier eigentlich? Und das ist der eigentliche Auslöser für diese ganze Veranstaltung, die selbstverständlich Propaganda ist, ganz klar.
Da gibt es aber natürlich auch noch viel mehr weitere Beispiele. Also es gibt ja jetzt seit einiger Zeit dieses Nachhaltigkeitskonzept, das beachtet werden soll beim Bau solcher Sportstätten. Nehmen wir mal die Sommerspiele 2012 in London. Ja? Wie nachhaltig oder eben nicht
welche nachhaltig sind die olympischen Bauten denn, wenn wir jetzt 4 Jahre danach drauf schauen?
Ja, London ist gerade genau für das IOC das große Vorzeigebeispiel. Und sie sagen halt, die haben bis 2030 eine Konzeption entwickelt, wie diese Stadt im East End sich weiterentwickeln kann. Und da passiert auch wirklich viel. Da wird sehr viel gebaut. Da werden Studentenwohnungen gebaut. Da werden Wohnungen, auch Sozialwohnungen teilweise gebaut. Da werden überhaupt sehr viele Wohnungen für Leute, die sehr reich sind, auch gebaut werden. London ist eine Stadt, die so und so schon sehr teuer ist. Aber die Auswirkungen von diesem großen olympischen Gelände mit seinen vielen neuen Wohnungen auf die benachbarten Gelände, die spielen in der Ausstellung überhaupt keine Rolle. Also das sogenannte Londoner East End, das ist ein ganz traditionelles Arbeiterquartier, das bisher eben noch nicht so teuer war und wo auch einfache Leute leben konnten, wo auch Leute leben konnten, die gerade erst nach London eingezogen sind. Und dieses Londoner East End, das kommt gerade unter massiven Druck. Und da verändert sich ganz, ganz viel. Da müssen Leute wegziehen, da können die Mieten nicht mehr bezahlen etc. pp. Und darüber wird überhaupt nicht in dieser Ausstellung geredet. Das heißt, weder über die natürlichen Folgen oder die Folgen für die Natur, wie zum Beispiel in Sochi, im russischen Sochi, wo die ganze Landschaft rundherum völlig umgebaut wurde, oder eben über die sozialen Folgen wie in London.
Dann schauen wir mal auf den vergangenen Sommer und die Spiele in Rio, / auch die WM in Rio. Was sagt die Ausstellung über diese grandiosen, diese tollen Spiele, wo riesigste Stadien mitten in den Dschungel gebaut wurden?
Ja, da muss man natürlich unterscheiden, dass das Internationale Olympische Komitee ist nicht zuständig für die Fußball-Weltmeisterschaften. Mhm. Und diese Riesenstadien, zum Beispiel in Manaus, die wurden ja für die Fußball-Weltmeisterschaft schon gebaut und stehen jetzt dort wirklich im Dschungel und werden auch vom Dschungel wieder übernommen werden, mittelfristig. Aber in Rio de Janeiro hatte sich eben als erste Stadt mit solch einem Nachhaltigkeitskonzept beworben, nämlich wir bauen ein großes Stadtviertel rund um die Stadien rum, hatte deswegen den Zuschlag bekommen. Ja, und da wird jetzt eben in der Ausstellung auch nicht drüber geredet, dass dieses Viertel möglicherweise gebaut wird, irgendwann mal, aber dass eben die Fußball-Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele zusammen das ganze Land in eine tiefe Krise geführt haben und dass dort eine Präsidentin gestürzt wurde, dass dort die Wirtschaftslage so unsicher ist, dass kein Mensch weiß, was da passiert auf diesem Gelände. Und vielleicht geht das alles über in die Hände von irgendwelchen Großinvestoren, die dann das machen, was sie wollen. Und das ist eigentlich das zentrale Problem bei dieser Ausstellung. Es wird nirgendwo gesagt, wie kann denn das IOC seine tollen Ziele, seine tollen Ideen davon, wie sich künftige Städte durch den Sportbau entwickeln sollen, wie kann es das eigentlich wirklich durchsetzen? Nämlich im Effekt überhaupt gar nicht bis jetzt, weil das IOC sich nach den Olympischen Spielen zurückzieht und sagt, das ist jetzt euer Problem.
Architekturkritiker Nicolas Bernau in D-Radio Wissen über eine Ausstellung im Olympischen Museum in Lausanne, die zeigt, wie toll das IOC ist und was für nachhaltige Sportstätten es schon unterstützt hat. Die Realität sieht etwas anders aus.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Heute haben wir was Wichtiges gelernt hier in D-Radio Wissen in unseren Wissensnachrichten. Tomaten bitte nicht im Kühlschrank lagern. Habe ich ehrlich gesagt dann auch mein ganzes Leben lang falsch gemacht. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Geschmacksstoffe in der Tomate sich dann nicht entwickeln können in der Kälte und dass die, die schon da sind, auch noch abgebaut werden. Verena, hast du schon gewusst?
Ich habe das immer mal gehört, dass Tomaten nicht in den Kühlschrank sollen. Aber warum? Das wusste ich einfach nicht. Hm. Hat mich dann aber jetzt gleich interessiert, nachdem ich die Auflösung heute präsentiert bekommen habe. Ob das eben auch für anderes Grünzeug gilt. Ich tue tatsächlich grundsätzlich ziemlich viel in meinen Kühlschrank, so viel wie reinpasst. Ja. Nur das, was nicht reinpasst, das bleibt dann draußen. Das ist aber wohl nicht so gut, alles da rein zu tun, denn einige Obst- und Gemüsesorten sind wirklich ganz schöne Frostbeulen.
Okay, Obst tue ich nicht rein, aber was für Obst oder welche Sorten sind das generell?
Also beim Obst sind es eher so Südfrüchte, die man da nicht reintun sollte. Beim Gemüse sind es vor allem Auberginen und Paprika, das habe ich auch schon mal gehört. Auch wohl Kürbis und Kartoffeln, die mögen es einfach nicht kälter als 8 bis 10 Grad, sind da so empfindlich. Auberginen kriegen dann zum Beispiel so braune Kälteflecken und verändern ihren Geschmack. Und das tun eben auch viele Südfrüchte. Bananen, Mangos, Avocados, Orangen, Zitronen, Birnen, Granatäpfel, das habe ich alles gehört, soll man möglichst nicht in den Kühlschrank tun.
Wenn ich die auf den Obstteller lege in der Küche, dann sind die aber nach ein paar Tagen auch nicht mehr lecker und es kommen Fruchtfliegen.
Ja, das ist auch nicht so schön. Die Küche hat ja in der Regel eine Raumtemperatur um die 20 Grad, egal jetzt ob Winter oder Sommer, ne, sag ich mal. Das ist natürlich eigentlich zu warm zum Lagern. Am besten wären eigentlich so 13 Grad für tropische und mediterrane Früchte. Deshalb ist es ja so blöd, dass es heute kaum mehr diese richtig schönen Speisekammern gibt. Ich sage das deshalb, weil ich gerade umgezogen bin. In der alten Wohnung war so eine schöne Speisekammer mit 2 Nordwänden und da war es echt immer richtig schön gut kalt und da hat sich sehr viel Spielzeug ganz gut gehalten.
Meine Oma hat auch noch eine Speisekammer. Haben wir eben nicht mehr solche Speisekammern. Also können wir nichts machen jetzt, oder
was? Doch, was wir einfach machen können, wir können öfter einkaufen, weniger einkaufen, das frische Obst und Gemüse, das dann weder Kühlschrank noch warme Küche gut verträgt, einfach schnell aufessen.
Ja, so ist es. Also ich gehe jetzt zum Supermarkt, kaufe mir eine Tomate und morgen gehe ich wieder zum Supermarkt.
Machst du das nicht sowieso? Du hast mir mal gesagt, du kaufst immer erst einen, bevor du kochst.
Ja, das stimmt, weil unser Kühlschrank ist relativ leer. Wir haben direkt einen Supermarkt vor der Tür. Das ist unser Kühlschrank.
Ja, siehst du mal.
Immer frisch. Das war die Redaktionskonferenz mit Verena von Keitz.
Auf Wiedersehen.
Und am Mikrofon war Ralf Günther. Bis dahin. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.